Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Zuhörer bei Radio Horeb. Zu den Radioexerzitien, die diese Woche stattfinden mit Pfarrer Peter Meyer aus der Kirche St. Anton zu Balderschwang. Nun sind wir schon in der Schlussphase, im Endspurt, wie er selbst gesagt hat, der Referent. Wir sind in einem Wettlauf. Darum haltet euch bereit. Also wollen wir die Sieger sein, wie er in seinen Vorträgen immer wieder betont hat. Wollen wir diesen Lauf aufnehmen, zum Herrn zu gehen, in seine Hände zu gehen. In einem sechsten Vortrag dürfen wir jetzt gespannt sein, was uns Pfarrer Meyer noch einmal sagen wird, bevor es heute Nachmittag und am Abend im Gebet um die Aussendung des Heiligen Geistes geht. Aber nun wollen wir hineinhören zu unserem sechsten Vortrag der Radioexerzitien.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben zu den Radioexerzitien oder die Sie auch zufällig jetzt eingeschaltet haben, und liebe Teilnehmer an den Exerzitien hier in der Kirche in Balderschwang. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, und die Tage neigen sich schon zum Ende. Morgen Mittag gehen die Exerzitien zu Ende. Am Nachmittag besteht dann nochmal die Möglichkeit, nach einem Kurzimpuls eine Rückmeldung zu geben, dass wir dann auch über Sendung noch einmal ins Gespräch miteinander kommen. Was Sie vielleicht berührt hat oder was Ihnen an Fragen offen geblieben ist. Und ich bin natürlich auch immer dankbar für diese Rückmeldung, damit ich weiß, in welche Richtung Exerzitien auch gehen müssen, was Sie zu berücksichtigen haben. Heute Morgen möchte ich jetzt erst mit dem Gebet beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Nähe. Es ist das Ziel unseres Lebens und unsere ganze Bestimmung, in den Plan des Vaters im Himmel einzutreten und einzuwilligen. Sein Plan ist der Plan der Erlösung. Den Plan können wir nicht auf eigene Weise umsetzen, sondern immer wieder in der Rückkopplung und in der Rückbindung an dich, guter Herr Jesus Christus. So gib uns diese Demut und diese Bereitschaft, uns immer und immer neu vor dir zu verneigen, die Krone unseres Stolzes abzusetzen und unser Leben immer wieder auszurichten nach dem, was deinem Willen entspricht. Und wenn uns dieser Wille nicht klar genug ist, dann gib uns die Bereitschaft, das Gebet zu vermehren und in der Schrift gezielter zu lesen. Herr, hilf uns, dass wir im Geistlichen nicht Amateure bleiben, dass wir nicht dilettantisch umgehen mit dem Rüstzeug, das du uns selbst gegeben hast. Hilf uns, dass wir uns selbst auch in Form bringen, um deinem Willen auf der Spur zu bleiben. Ja, und dann rüste uns aus mit deinem Heiligen Geist, dass wir ermutigt und ertüchtigt werden, für dich zu leben, auf dich hin und aus deiner Liebe heraus, dass wir treue Zeugen deiner Liebe werden in dieser Welt und somit Lebensräume entstehen lassen, in denen dein Reich spürbar wird. Dazu segne uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Exerzitienteilnehmer und liebe Zuhörer, mit diesem Vortrag möchte ich eingehen auf eine Beobachtung, die ich in vielen, vielen Einzelgesprächen oder auch in Rückmeldungen auf Exerzitien immer wieder höre. Dass Menschen sagen, ja, wie geht das denn, wenn ich diesen Glauben, von dem sie so sprechen, wenn ich den umsetzen will in meinem Alltag. Mein Alltag ist so, wie er ist. Ich bin als Christ in meiner ganzen Umgebung mehr oder weniger alleine. Selbst in der Familie stoße ich teilweise auf Widerstand. Was kann ich denn machen, außer in meinem stillen Kämmerlein zu beten und mir die Zeiten für die Gottesdienste manchmal auch noch abringen zu müssen vor lauter Unverständnis? Wie kann das denn gehen, das Christsein zu verwirklichen? Meine Beobachtung ist die, dass wir Menschen, wir Christen uns wirklich häufig verunsichern lassen durch einen Mainstream, der uns zeigen will, du als frommer, als glaubender Mensch gehörst doch eigentlich zu einer verschwindenden Minderheit. Das ist doch auslaufendes Programm. Eine Frau, eine Gebetsfreundin von mir, kann ich sagen, die ist über 80. Die hat mir erzählt, dass ihre Freundinnen, ihre Nachbarinnen bei irgendeiner Zusammenkunft ihr dann mal deutlich signalisiert haben, Ach du, mit deinem Glauben und deinem Gebet, du rennst da immer noch regelmäßig zur Kirche, hör doch auf. Guck doch mal in die Familien rein, das ist doch vorbei. Glaube hat doch abgehalftert. Hör doch auf, lass es auf sich beruhen. Das sagen 80-Jährige, die ihr Leben lang mit dem Glauben gelebt haben, die mit der Kirche gelebt haben, die sich so sehr haben beeindrucken lassen von den Entwicklungen unserer Zeit. Verstehen Sie, die schauen in ihre eigenen Familien und merken die ganzen Diskussionen über Glaube und Liebe zu Christus, du lieber Gott, da brauchst du gar nicht von anzufangen. Das wird von der Familie gar nicht mehr akzeptiert, das versteht keiner mehr, also fängt man auch an zu resignieren und dann kommen solche Äußerungen. Ach, lass doch auf sich beruhen, das hat doch alles keinen Zweck mehr. Das interessiert doch keinen Menschen mehr. Mit anderen Worten, tu dir doch nicht so einen Stress an und leb deinen Glauben und gerate auf diese Weise immer wieder in Rechtfertigungsdruck deiner Familie gegenüber. Lass doch sein. Das ist die Botschaft, die unsere Gesellschaft uns unausgesprochenerweise oder vielleicht auch manchmal direkt entgegenbrüllt. Hör doch auf, das ist doch Auslaufmodell. Was willst du denn da noch? Du bist doch der letzte Mohikaner, guck dich doch um. Und dann wird uns vermittelt von einer ach so intelligenten Zeit, dass wir zu den frommen Dummen gehören. Fromm gleich dumm, das ist auch so eine unausgesprochene Gleichung in unserer Zeit. Wer fromm ist, wer noch betet, wer eine Christusbeziehung hat, naja, um den muss man sich vielleicht sogar Sorgen machen. Irgendwie fängt er an zu spinnen. Ich sage es mal ein bisschen überspitzt, provokativ, sagen Sie im normalen Gemeindeleben dreimal das Wort Jesus am Tag, dann macht man sich Sorgen um Sie. Gehört er zu einer Sekte? Und glauben Sie bloß nicht, dass man als Pfarrer von solchen Urteilen frei wäre? Wir leben in einer Zeit, aber mittlerweile kann ich das sehr gut haben und denke dann wieder, ach guck mal, das ist überall dasselbe. Und überall in Deutschland, im ganzen deutschen Sprachgebiet, erzählen mir Leute ähnliche Erfahrungen. Sobald du dich auf den Weg machst zu Christus und ein bisschen dezidierter deinen Glauben leben willst, dann hörst du solche Kommentare. Und andersherum, als Pfarrer habe ich das lange genug erlebt, kriegt man das Signal aus diesem Bereich des Mittelmaßes. Das wird so direkt nicht ausgesprochen, aber es wird signalisiert. Komm, sei einer von uns, dann tragen wir dich auf Händen, dann mögen wir dich. Als Pfarrer in der Gemeinde habe ich die Erfahrung häufig gemacht. Wie gesagt, ich mache jetzt niemandem einen Vorwurf, das ist ja eine Entdeckung, die ist ja deutschlandweit so. Von daher, die sich so verhalten, sind ja im Mainstream, die sind sich ja gar nicht dessen bewusst, dass sie etwas Falsches tun würden. Sie wollen auch nichts Falsches machen. Ich habe eine Zeit lang versucht, Gemeindeleben auch spirituell dadurch zu bereichern, dass ich geistliche Gemeinschaften eingeladen habe. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Dann kamen gutmeinende Leute, also Leute in meinem Alter, das war, als ich in den 40ern war, da kamen die auf mich zu und sagten, ja Pastor, was wollen Sie denn mit dieser und dieser Gemeinschaft da? Ich sage, ich lade die ein, damit sie spirituelle Angebote machen in unserer Gemeinde. Ja, aber haben Sie denn nicht im Internet nachgeguckt? Ich habe mal gegoogelt, die laufen doch unter Sekten. Da habe ich gesagt, wie bitte? Das erklären Sie mal unserem Bischof, der will Ihnen was anderes erzählen. Ich weiß nicht, was Sie für eine Internetseite da gefunden haben, wo diese gut angesehene und offiziell bestätigte geistliche Gemeinschaft als Sekte bezeichnet wird. Also du kannst machen, was du willst. Sobald du aus dem Mittelmaß heraustrittst und eine dezidierte Entscheidung für Christus erklärst oder auch Leute dazu einlädst, dann merkst du, wie die Leute die Hacken in den Boden stemmen und sich weigern. Das ist doch Sekte. Pastor, das ist übertrieben. Komm, es passiert viel zu viel in der Kirche, sei bei den Leuten. Trink lieber ein Bierchen an der Theke. Da kannst du auch in gute Gespräche kommen mit den Leuten. Hol sie da ab, wo sie sind. Wissen Sie, diese Art Seelsorge haben wir jahrzehntelang gemacht und wir sehen doch, wohin der Karren gelaufen ist. Und wir kriegen immer noch wieder signalisiert, fahr weiter auf dieser Schiene, fahr weiter und mach es weiter und gib dir nochmal richtig Mühe, spuck nochmal richtig in die Hände, gib dir richtig Mühe, dann hast du die Kirche auch wieder voll. Ja, Flöte piepen. Zeigen Sie mir doch die Gemeinden, die voll sind, wenn man auf dem bisherigen Weg weitergeht. Was der Kirche fehlt, ist der Kernpunkt, Jesus Christus. Das ganze Gemeindeleben hat sich so verselbstständigt, wie ein Riesenrad, das sich dreht und dreht und dreht aber der Angelpunkt ist nicht mehr da. Das funktioniert alles weiter und leise, leise, leise hat sich Jesus verabschiedet oder er ist verabschiedet worden und das merkt kein Mensch. Interessiert auch offensichtlich nicht. Die Grillwurst schmeckt immer noch, das Pfarrfest wird immer noch gefeiert, der Ausflug von Kolping nach Prag findet immer noch statt. Kaffeerunden, Ausflugsfahrten, wunderbar, Ferienlager, alles funktioniert. Pastor, was wollen Sie denn? Gucken Sie mal, wie aktiv unsere Gemeinde ist. Ja, aber ich möchte nicht in einer Gemeinde sein, wo es um Sturm im Wasserglas geht, wo es um menschliche Kompetenz geht, um Sozialkompetenz und so weiter. Natürlich, das sind alles Ausdrucksformen gelebten Glaubens. Aber wenn sich das verselbstständigt, dann zeigen uns humanistische Kreise in unserer Gesellschaft, dass sie das 10-mal besser können. Unsere Botschaft ist eben nicht, Sozialkompetenz aufzuweisen und perfekt vorbereitete Ferienlager zu machen. Habe ich alles jahrelang unterstützt und auch gerne gemacht. Aber ich merke wirklich, ich bin irgendwann in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn du dieses normale Leben weiter so führst, wie es da ist, du begleitest die Menschen und versuchst ihnen nah zu sein, den Jugendlichen, den Erwachsenen, den einzelnen Gruppierungen in der Gemeinde. Solange du dich eins machst mit ihnen, bist du guter Freund von denen. Sobald du versuchst, einen Schritt nur aus der Normalität herauszumachen und in der Hoffnung, dass du die Leute mitnehmen kannst auf dem Weg zu Jesus, stehst du alleine da. Und selbst die, die dann gekommen sind im Gemeindeleben, manchmal kam eine ältere Dame und hat mich am Handgelenk gefasst. Pastor Meier, machen Sie so weiter, das ist genau das Richtige. Da habe ich gesagt, sagen Sie das doch mal laut, dass andere Leute das auch hören. Also es gibt sie überall, die Leute, die mehr Hunger haben, nach mehr von Jesus, nach mehr Glaubens- und Lebensfragen, nach mehr Antworten darauf, nach mehr Beheimatung, nach mehr Inhalt. Aber dann trauen sie sich das nicht auf Gemeindeebene auszusprechen, weil sie Angst haben, dass die Nachbarn rechts und links die für übertrieben und für verrückt halten. Hat mir eine Frau auch mal gesagt, Pastor, ich möchte nicht als übertrieben hier gelten. Wir haben hier gebaut, wir leben hier mit der Nachbarschaft, ich möchte hier alt werden und nicht als verrückte Krücke angesehen werden. Wenn man sich zu sehr outet als Christ, dann ist man raus. Ich möchte die Normalität des Alltags leben dürfen und nicht gleichzeitig als schlechter Christ angesehen zu werden. Mir geht es überhaupt nicht darum, Menschen abzuqualifizieren, sie als glaubensmüde oder als glaubensschwach anzusehen. Ich will keine Urteile abgeben, aber ich möchte Leute ermutigen, meine Güte, der Lebens- und der Glaubenshunger, der in euch ist, mein Gott, fördert diesen Hunger doch und beantwortet das doch. Unsere Gemeinden haben sich in aller Regel daran gewöhnt, geistlich unterernährt zu sein und diese Unterernährung und die Fehlernährung auch noch für das Normale zu halten. Wenn ein verhungerndes Kind einen Hungerbauch bekommt, dann kann ich das natürlich auch so ansehen, ach guck mal, ist ja gut genährt, hat ja einen dicken Bauch. Also unsere Kirche in unserem Land zeigt ganz krasse Zeichen von Unter- und Fehlernährung, geistlich unter- und fehlernährt. Und wenn du dann mit geistlicher Nahrung kommst, dann lehnen sie es ab, weil sie das sofort für übertrieben halten. Das ist wie einer, der verhungernd aus der Wüste kommt, der nur noch Manna gegessen hat, also Brot der Wüste, und dann dahin kommt und plötzlich gebratene Wachteln isst. Lesen Sie es mal nach im Buch Numeri. Das fliegt dir in den hohen Bogen wieder aus dem Hals heraus. Wenn du plötzlich die feste Speise kriegst nach einer Zeit des fast Verhungertseins, dann ist das zu viel. Paulus selber sagt an verschiedenen Stellen in seinen Briefen, eigentlich müsstet ihr Christen, die ihr das Evangelium gelernt habt, schon viel weiter sein im Glauben. Ich würde euch gerne feste Nahrung geben, weil ihr aber noch etwas unterernährt seid und unterentwickelt seid, ihr seid nicht so schnell gewachsen, wie ich mir das erwartet hätte, bekommt ihr die Milch der Kinder. So drückt er sich aus. Also es geht darum, dass wir wirklich die Nahrung geben, so wie Menschen sie auch vertragen können. Ich kann einem Baby kein Schnitzel dahinsetzen. Oder ich kann jemandem, der lange gedarbt hat und lange gehungert hat, nicht plötzlich ein Festmenü davor setzen. Das wird der Körper nicht annehmen, das wird er nicht vertragen und das ist im Geistlichen auch so. Aber wir brauchen dennoch Orte, wo es aufgebaut wird und wo eben gesagt wird, diese Minimalernährung muss jetzt aufgestockt werden. Unsere Kirche ist nicht in Form, verstehen Sie. Ein unterernährter Leib kann nicht in Form sein. Der ist krankheitsanfällig. Und das ist die Gestalt unserer Kirche. Auch da möchte ich keinen Vorwurf machen, das ist nur eine Feststellung. Und es ist immerhin auch meine Kirche und mein Glauben, für den ich verantwortlich bin. Und ich kann es nur schwer und sehr schmerzhaft ertragen, zu sehen, wie Menschen sich mit dieser Fehlernährung zufrieden geben, weil sie sagen, ja, wer gibt uns denn was anderes? Also Kirche ist der Ort, in dem Jesus leben will, in dem Jesus verkörpert werden will, in uns, den Gläubigen. Wenn Kirche als in der Form von Flächengemeinde heute sich sehr, sehr schwer tut, überhaupt noch weiter zu existieren, manche sagen maximal 10 Jahre, dann ist Kirche bedeutungslos geworden. Vielleicht dauert es nicht mal mehr 10 Jahre. Die Strukturen, die wir heute noch vorfinden, die scheinen auf Dauer nicht zu tragen. Ich gehöre nicht zu Schwarzmalern, sondern ich gehöre zu denen, die wirklich Einblick haben in Gemeinden. Ich glaube, es gibt kaum einen, der so viel Einblick hatte in Kirchengemeinden wie ich. Und auch in Gesprächen dann hinter die Kulissen zu schauen. Ich höre tausende von Gesprächen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich male nicht schwarz, sondern ich sage, liebe Leute, das ist so. Kirche in ihrer strukturellen Form ist dabei, sich zu verabschieden. Aber das ist kein Klagegesang, kein Trauergesang, den ich da anstimme, sondern ich sage, die Menschen, die Hunger nach Jesus haben, die sind ja da. Und es geht darum, euch zu ermutigen, euch zu vernetzen, euch herauszufinden, Signale zu geben, hallo, es gibt mich als überzeugten Christen, wo sind Glaubensschwestern und Glaubensbrüder, lasst uns zusammentun. Und nicht Strategien entwickeln, sondern Lebensräume schaffen, in denen Christus wohnt. Lebensräume schaffen, in denen Reich Gottes spürbar wird. Mehr als in der Normalabteilung unserer Flächengemeinden. In den Flächengemeinden hat man das Bemühen, die Kirchensteuerzahler, die ja noch relativ viele sind, auch irgendwie zu bedienen. Die haben einen Anspruch, die haben ein Recht. Man kann es eben erleben, dass Leute bei der Beerdigung eines nahen Angehörigen, dass sie dann kommen, jetzt hat man einmal eine Erwartung an die Kirche, dann hat man ja wohl auch das Recht, dass man so kriegt, wie man es gerne haben möchte. Ich zahle doch schließlich, also habe ich einen Anspruch. Pastor, erzählen Sie uns nicht so viel vom ewigen Leben, ich möchte lieber, dass das und das betont wird. Dann kriegst du bis ins Detail vorgeschrieben, was du zu sagen hast und was du nicht zu sagen hast. Das ist eine Entwicklung, die ist nicht wirklich gut, weil das Wesentliche abhängig ist vom Mainstream der Meinungen und von dem, was Menschen ertragen können und was sie nicht ertragen können. Also jedenfalls, der Flächengemeindebetrieb hat sich ja de facto schon so erwiesen, dass es wahrscheinlich nur noch so um die 5% der Bevölkerung betrifft. In Städten vielleicht sogar noch weniger, in ländlichen Bereichen manchmal eben Gott sei Dank auch noch mehr. Aber wir leben eben in dieser Zeit, in der wir spüren, dass dieser Anspruch, dass der Glaube die Flächen deckt und bedient, dieser Anspruch ist zu hoch. Und wir müssen innerhalb der noch bestehenden Strukturen versuchen, Orte zu schaffen, Räume zu schaffen, Lebensräume, in denen gebetet wird, in denen der Glaube gelebt und geteilt wird, in denen man sich mit der Heiligen Schrift beschäftigt, wo man sich wirklich auch gegenseitig ermutigt, die Heilige Schrift nochmal zu lesen, im Bibelteilen oder im Studium, im exegetischen Studium, sich auch ein bisschen zu professionalisieren. Wir sind in jedem Bereich unseres Lebens, im beruflichen und auch im privaten Bereich, wird von uns Kenntnis erwartet. Es wird Professionalität erwartet. Zumindest mit dem, wofür wir bezahlt werden, haben wir uns auszukennen. Und wenn du dich nicht genügend auskennst, dann mach eine Fortbildung. Wenn du Krankenschwester bist und bist vielleicht 10 Jahre raus aus dem Beruf und möchtest wieder einsteigen, ja gut, die medizinische und die pflegerische Entwicklung ist weitergegangen, also sieh zu, dass du eine Fortbildung machst und steig wieder ein. Im Bürobereich vielleicht genau dasselbe, in jedem Bereich. Also man hat sich zu professionalisieren, sonst hast du keine Chance. Und das nehmen wir doch alle als selbstverständlich in Kauf. Warum meinen wir denn im Glaubensbereich immer noch unterernährte und unterentwickelte Leute sein zu dürfen? Naja, da kann man nichts machen und so genau kennt man sich aus. Hallo, hast du die Bibel zu Hause stehen? Nimm sie mal raus und staub sie mal ab und schlag sie auf. Ich wundere mich manchmal auch in Gebetskreisen, wenn man dann mal die Bibel liest und will dann beispielsweise einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte lesen und dann blättern die da vorne beim Buch Exodus rum. Hallo, das muss im letzten Viertel gesucht werden, aber nicht im ersten. Also wenn ich nicht mal die Reihenfolge der Bücher der Heiligen Schrift kenne, Sie hören, dass ich darüber ein bisschen lächle. Ich mache mich nicht lustig und ich verurteile es auch nicht. Aber es darf wirklich ein bisschen mehr Professionalität ins Spiel kommen. Hallo? Wenn wir Christen sind, müssen wir doch die Grundlage des Christseins kennen und uns nicht mit der Grillwurst im Gemeindealltag zufrieden geben. Also Professionalität oder ein Sportler, wenn der an einem Wettkampf teilnehmen will, der wird entsprechend leben. In der Ankündigung auf die Exerzitien habe ich das ja auch so formuliert. Der wird doch natürlich in Trainingslager gehen, der wird auch entsprechend leben, der wird sich gesund ernähren, so dass es dem Muskelaufbau dient und dass die Fettanreicherung im Körper so gering wie möglich gehalten wird. Also er braucht Muskelmasse und wenig Fett. Das heißt, er muss sich fit trimmen. Der muss was tun, der muss mit den Herausforderungen manchmal bis an den Rand seiner Möglichkeiten gehen, bis ihm die Zunge aus dem Hals hängt. Einer, der sportlich begeistert ist, wird sagen, das ist doch selbstverständlich, natürlich mache ich das. Also wenn einer an einem Wettkampf teilnehmen will, bringt er sich in Form. Und wenn er merkt, ich bin nicht genug in Form, dann brauche ich jetzt gar nicht zum Wettkampf antreten oder ich trainiere mehr. Dann nehme ich mir eben die Zeit und mache nächstes Jahr am Wettkampf mit. Ich muss dann nicht Sieger werden, aber das Gefühl, den anderen standzuhalten und irgendwann auch ins Ziel zu kommen, das gibt das Gefühl von I did it, ich habe es geschafft. Und ich erlebe Christen oft als, ich gehe lieber in die zweite und dritte Reihe, sonst wird meine Blöße offenbar. Sonst fällt auf, dass ich im Grunde gar nichts weiß. Ja, liebes Kind Gottes, warum gibst du dich denn damit zufrieden, dass du nichts weißt? Jeder Sportler trimmt sich fit. Christen geben sich damit zufrieden, dass man, ja, man weiß es halt nicht und da muss jeder selber wissen. Das ist unsere Botschaft. Oh mein Gott, danke für das Fallobst. Mit der Einstellung ziehen wir kein Hering vom Teller. Also ich möchte ein bisschen so diesen Ehrgeiz auch wecken, verflixt, ja, ich gehöre doch auch zu denen, die zu wenig Glaubenswissen haben. Mein Glaube hängt nicht vom Glaubenswissen ab, aber ein bisschen Wissen muss ich doch, damit mein Glaube auch wieder ernährt wird. Orgelspieler sagen mir vor allen Dingen, je besser die werden, ich improvisiere gerne, ich lasse meine Seele gerne in die Tasten fließen. Aber damit der Improvisationsreichtum besser wird, muss ich zwischendurch immer wieder auch Literatur spielen. Das heißt, ich muss üben, ich muss die verschiedenen Komponisten dann auch kennen und umsetzen. Und umso reichhaltiger wird meine Improvisation. Also ich muss mich mit dem Grundwissen der Heiligen Schrift und des Glaubens auskennen. Ich muss die Lehre der Kirche kennen. Ich muss das nicht alles auswendig gelernt haben und durchstudieren. Ich darf die eine oder andere Enzyklika durchaus auch da vielleicht liegen haben und noch nicht gelesen haben, aber irgendwann lese ich sie und irgendwann kommt in unserem Gesprächskreis, in unserem Bibelkreis doch der Gedanke auf die eine oder andere Enzyklika, die Papst Franziskus geschrieben hat, über die Freude der Evangelisation zum Beispiel und diese Reichhaltigkeit dann zu erfahren. Mensch, komm, wir beschäftigen uns mal damit. Das baut meinen Glauben auf und das fordert mich heraus, an welchem Punkt stehe ich eigentlich? Manchmal ist es auch gut, einfach so eine Bestandsaufnahme zu machen. An welchem Punkt stehe ich eigentlich in meinem Glauben? Bin ich eigentlich auf der Höhe, die unser Papst in Rom, uns da in seinen Enzykliken nahelegt? Dann frage ich nicht, warum sind unsere Würdenträger oder unser Klerus oder unsere Verantwortlichen in den Kirchengemeinden, warum sind die da nicht so drauf, sondern komm, jeder muss seins verantworten. Ich bin für meinen Glauben verantwortlich. Und nirgendwo steht geschrieben, nirgendwo, dass Glaubensweitergabe die Sache von Theologieprofessoren oder von Klerikern ist. Das steht nirgendwo. Glaubensweitergabe, wem ist sie aufgetragen? Jedem getauften Christen ist die Aufgabe der Mission aufgegeben. Das heißt, und wenn ich weiß, dass ich als Getaufter irgendwann auch Zeugnis von meinem Glauben geben muss oder auch Auskunft geben muss über die Heilige Schrift oder über Glaubensinhalte, Ja, und wenn ich dann immer damit rechnen muss, hoffentlich fragt mich keiner, ich habe keine Ahnung. Ja, Kind Gottes, dann mach's dir doch einfacher, dann lern doch mal ein bisschen, dann guck doch rein in die Bücher, in die Texte. Und du wirst merken, es bereichert dich doch auch. Und es gibt dir auch ein gutes Gefühl, dich ein bisschen besser auszukennen und den Anfragen von Menschen standzuhalten. Ich kenne genügend erwachsene Menschen, die sich haben taufen lassen, weil sie vorher als Atheisten oder als Andersgläubige gelebt haben. Oder vielleicht, weil sie aus Lebensenttäuschung oder aus vielen Schmerzen alles Mögliche ausprobiert haben, auch im Bereich des Unmoralischen, die vielleicht aus der Drogenszene kommen oder wo Free Sex oder Kriminalität auch eine Rolle gespielt hat oder wo sie aus ganz anderen Kulturkreisen kommen und auf einmal machen sie in ihrer Seele eine lebendige Erfahrung des Glaubens, wenn sie vielleicht an irgendeinen Wallfahrtsort gefahren sind oder eine Glaubensgruppe kennengelernt haben und auf einmal fängt es da drin an zu brennen und sie sagen, Mann, das gibt meinem Leben eine ganz neue Farbe. Und sie melden sich dann bei irgendeinem Pfarrer und lassen sich vorbereiten auf die Taufe, lassen sich dann irgendwann taufen. Sie lassen also den Mainstream der Gedanken und der Einstellungen hinter sich und versuchen sich also taufen zu lassen, um dann in der Gemeinde Leute zu finden, die für den Herrn brennen. Und was finden sie in den Gemeinden? Mainstream. Sie finden in den Gemeinden genau das, was sie doch eigentlich verlassen haben, weil sie einen Hunger nach Gott haben. Also ich finde das hochpeinlich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich finde das hochpeinlich. Und wenn dann aus Gemeinden noch kommt, ach komm, der soll das nicht so übertreiben, der soll mal auf den Teppich der Normalität wieder zurückkommen, dann wird so ein Neugetaufter sagen, das war's, liebe Leute, ich verabschiede mich. Jetzt gucke ich mal beim Orden XY oder bei der geistlichen Gemeinschaft da und da oder ich gehe mal gucken, ob ich an dem und dem Wallfahrtsort, an einem spirituellen Schwerpunkt in unserer Gesellschaft, da nicht besser andocken kann. Solche Leute suchen nicht weiter im Mittelmaß einer Gemeinde. Und wenn die Mittelmaß der Gemeinde sogar noch als übertrieben und als verrückt angesehen werden, ja meine Güte, dann frage ich mich, wie tief muss das Niveau in den Gemeinden denn noch sinken, bis man den Eindruck hat, jetzt haben wir doch einen kleinsten gemeinsamen Nenner erreicht und jetzt haben wir vielleicht auch die Schwelle, die die Fernstehenden doch immer noch irgendwie einlädt. Aber ich frage mich, wohin lädt man denn Fernstehende ein, wenn man keine Antworten hat? Was sollen die denn dann bei uns? Das werden die sich auch fragen, was soll ich denn bei euch? Ich habe Glaubensfragen, hallo, ich habe Lebensfragen, wer beantwortet mir die? Und wenn ich dann nur höre, muss ihr das selber wissen? Ja, danke für das Fallobst, schlaf schön weiter. Verstehen Sie, das ist meine Not. Ich spreche das hier nicht aus, um irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Ich spreche das aus eigener Not, weil ich ja 37 Jahre dieser Kirche diene und auch mit Freuden diene. Und auch eine Freude daran habe, Menschen zu einem intensiven Glauben zu führen und ihnen die Erfahrung der Lebendigkeit Jesu Christi zu vermitteln. Und ich freue mich über alle Menschen, die bereit sind, damit einzusteigen und die sagen, Mensch, verflixt, du hast ja recht, komm, wir müssen wirklich mehr dran tun. Und indem ich anfange, Schritte zu machen, um mich geistlich auch zu formieren, um stärker zu werden, auch im Wissen über Glaubensinhalte, umso mehr werde ich auch spüren, ich kann da anknüpfen an das und das, was ich vielleicht in meiner Kindheit, in meiner Jugend auch mal erlebt habe. Und auf einmal fängt es vielleicht an, dass das Feuer des Glaubens der Vergangenheit wieder neu entfacht wird. Oder bei einem, der ganz neu in den Glauben hineinkommt, dem brauchst du nichts vom brennenden Herzen zu sagen. Ob das in der einen Gemeinde oder in Norddeutschland oder in Süddeutschland ist, meine Erfahrung ist die, dass Menschen, die aus einer brennenden Sehnsucht heraus sich taufen lassen als Erwachsene, weil sie den Mainstream der Gesellschaft hinter sich gelassen haben, wenn du die miteinander zusammensetzt, die werden innerhalb von kurzer Zeit das Gefühl haben, die kennen sich seit 100 Jahren, weil da was Vergleichbares in ihren Herzen ist. Diese Sehnsucht nach Antwort auf Glaubens- und Lebensfragen, diese Erfahrungen, auch der Unaussprechbarkeit dieser unglaublichen Freude, die man hat, wenn Jesus lebendig wird im Herzen. Die stammeln und suchen nach Worten und merken, der andere hat mich längst verstanden. Was bei dem genau so ist. Also diese Wirklichkeit und diese Lebendigkeit Gottes in den Herzen der Menschen, ich sage Ihnen eins, das ist längst nicht verloren. Und man kann sogar sagen, in dem Maße, wie die strukturell sich darstellende Kirche den Bach runtergeht, in demselben Maße kann man feststellen, wie hier und da und überall in unserem Land Leuchtpunkte aus der Erde wachsen gleichsam, wo Menschen sagen, ich bin es leid, ich will nicht einfach hilflos zugucken, dass Glaube runtergeht. Ich suche mir die Glaubensbrüder und Schwestern. Wenn es auf Gemeindeebene nicht geht, dann eben in der Nachbargemeinde oder in der übernächsten. Oder dann finde ich da vielleicht ein Kloster oder einen Marienwallfahrtsort oder was weiß ich, eine ökumenische Gebetsgemeinschaft. Die Leute suchen. Die machen auch Wege dafür. Wissen Sie, Jugendliche von uns aus dem Ruhrgebiet oder Münsterland, die fahren manchmal über 100 Kilometer, um in irgendeine Disco nach Köln zu fahren. Für einen Abend. Um da Hopsasa und Tralala zu machen einen Abend. Da fahren die Hunderte von Kilometern hin und zurück. Das geht. Wenn du Hunger nach Jesus hast und weißt, der nächste spirituelle Schwerpunkt ist 50 Kilometer entfernt, mein Gott, dann frag doch nicht groß nach den 50 Kilometern. Wenn du meinst, ich habe das Spritgeld nicht, lad dir Leute ein, dann teilt ihr es durch vier. Dann geht das auch. Und unterwegs könnt ihr Rosenkranz beten oder euch über den Glauben austauschen. Man muss intensiv werden, man muss Fantasie entwickeln und tatkräftig werden. Da muss man auch ein bisschen querdenken. Und die Normalität, die bedient uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es brauchen, um im Glauben voranzukommen. Im Glauben alleine zu bleiben, natürlich. Das Gebet im stillen Kämmerlein, das hält die Flamme des Glaubens aufrecht. Aber irgendwann brauchst du auch das Wir-Gefühl und dieses Erlebnis, du bist ja gar nicht alleine im Glauben. Wir haben vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, in Kevela Exerzitien für Priester organisiert und haben den Professor Cantalamessa aus Rom dazu eingeladen. Cantalamessa, der persönliche Beichtvater von Papst Johannes Paul II. Und wir haben ihn eingeladen, eine Gebetsfreundin von mir hat ihn eingeladen. Und er hat abgesagt, nein, ich kann nicht Deutsch und in Deutschland, weiß ich nicht, mache ich nicht. So, und dann hat sie in einem weiteren Brief bedauert, dass er abgesagt hat, aber ob er nicht doch mal überlegen könnte und so weiter. Und sie blieb dran. In einer höflichen, diplomatischen Freundlichkeit, aber unter der weichen Oberfläche war sie hart wie Kruppstahl. Die hat nicht locker gelassen. Nach dem fünften Brief hat Cantalamessa zugesagt. Und dann ging es los, also Priester einladen. Und dann sind 120 Priester gekommen, um an Exerzitien mit Cantalamessa teilzunehmen, die ersten Exerzitien, die er in Deutschland überhaupt gehalten hat. Und dann hat er gesagt, ich habe dafür extra mein Deutsch noch verbessert und hat die Sekretärin mitgebracht von Kardinal Ratzinger, damals noch, Frau Stamper. Die sollte dann ihm also helfen, wenn sein Deutsch nicht ausreichen würde für die Vorträge, die er gehalten hat. Sie brauchte nicht einmal aushelfen, aber sie war da und es war gut, sie auch zu erleben, sie kennenzulernen. Und eine Beobachtung unter diesen 120 Priestern war die, dass etliche da waren, die gesagt haben, meine Güte, mit meiner konservativen Einstellung habe ich immer gedacht, auch im Pastoralrat meiner Diözese oder meines Dekanates, ich habe immer gedacht, ich bin der letzte Mohikaner. Sie geben einem alle das Gefühl, du mit deiner konservativen Einstellung hast doch keine Schnitte mehr. Und dann haben etliche gesagt, jetzt kommt man hier hin und sagt, es gibt sie ja noch. 120 auf einen Haufen. Diese Erfahrung, wir müssen uns wirklich aus der Normalität des Alltags heraus bewegen und vielleicht auch mal Wege anstellen. Die Priester waren von Garmisch-Partenkirchen bis Flensburg gekommen, also aus ganz Deutschland. Sogar aus Jerusalem ist einer gekommen. Also wir müssen wirklich erfinderisch werden und nicht glauben, dass um die nächste Straßenecke die Kirche blüht. Sie blüht in den Herzen derer, die eine Entscheidung für Christus getroffen haben. Und ich sage Ihnen insgesamt, aufs Ganze gesehen, sind das viel mehr, als wir glauben. Wenn wir in diese Zeit hineinschauen, dann wird mir immer deutlicher, wir dürfen uns vielleicht auch mal ohne uns von den vorhandenen Strukturen abzusetzen oder die in Frage zu stellen, wir dürfen uns aber auf den Weg machen und innerhalb des Bestehenden ein Stück anfangen, kreativ zu werden und quer zu denken und uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir vorfinden. Wir tun uns immer noch damit schwer, dass wir eben ein Gemeindebild haben und denken, ja, aber auf dieser Gemeindeebene muss das alles doch passieren und da muss Erneuerung stattfinden und wir müssen uns alle nochmal die Ärmel hochkrempeln und dann nochmal richtig Mühe geben. Ich glaube, dass wir uns von diesem Gedanken auch ein Stück verabschieden dürfen. Dass man Gemeinde, so wie du sie kennst, einfach mal auf sich beruhen, ohne einen Vorwurf zu machen. Die, die den Hunger nach mehr nicht haben, gut, die lass doch in Ruhe. Aber du, wenn du mehr Hunger hast, dann geh auf die Suche. Übers Internet, über geistliche Gemeinschaften, über geistliche Schwerpunkte, wenn du einen Wallfahrtsort kennst, wo du siehst, die haben ein tolles Programm, da werden ja ständig Glaubenskurse, Exerzitien und sowas alles angeboten, nimm Kontakt auf. Wenn du spürst, mein Glaube reicht nicht aus, dann such dir im Internet, geh mal ins Stichwort Glaubensschule oder Jüngerschaftsschule oder Bibelschule oder Gebetsschule oder Lobpreiswerkstatt. Ich habe den Eindruck, dass der Hunger nach Jesus mehr wird und dass der sich auch herauskristallisiert, dass immer mehr Menschen in der Lage und bereit sind, diesen Glaubenshunger zu formulieren. Gott sei Dank. Leute, die sich da in ihrer Glaubenssuche outen, die kann man auch miteinander vernetzen. Und genau das muss passieren, aber nicht um eine Strategie zu entwickeln, sondern um Orte zu schaffen, wo Glaube wirklich brennend gelebt werden kann. Wo ich nicht dauernd beim zweiten Satz schon damit rechnen muss, oh, darf ich überhaupt weiterreden oder werde ich gleich schon für übertrieben und für verrückt erklärt. Wo ich wirklich aufdrehen kann und wo ich sagen kann, Donnerwetter, endlich kann ich hier auch mal meinen Glauben zum Ausdruck bringen und ich kann ihn auch teilen und aussprechen mit anderen, die auf einer ähnlichen Suche sind. In dem Zusammenhang möchte ich einfach auch nochmal schauen auf das, was uns Jesus überhaupt aufgetragen hat. Noch vorgeschaltet ein weiterer Gedanke, was ich eben Land auf, Land ab bei den Exerzitien und bei den vielen Gesprächen mit den Menschen auch feststelle, dass sie eben nicht nur nach Orten intensiver gelebten Glaubens suchen, sondern sie suchen auch nach Lebensorten, wo Glaube wirklich nicht nur gelebt wird für die, die einmal in der Woche oder einmal im Monat da zusammenkommen, sondern die vielleicht auch sagen, wir möchten einfach mal so etwas Exemplarisches erleben, wie Menschen, die sich für Christus entschieden haben, ein Leben vielleicht miteinander leben können. Das muss ja nicht sofort eine christliche Gemeinschaft werden, also wo man Gütergemeinschaft hat und die evangelischen Räte lebt, sondern für Menschen wie du und ich, die ganz normal in ihrem Alltag eingebunden sind, die aber sagen, ich möchte mich zusammentun mit Menschen, die intensiver glauben möchten. Also christliche Lebensprojekte, Häuser christlichen Lebens, Mehrgenerationenhaus vielleicht in dieser Art, aber nicht ein Altenheim, das christlich geführt wird, solche Ansätze gibt es, sondern Häuser oder Orte, Bereiche, in denen man sagen kann, die sich wie eine Oase im Grunde verhalten, wo Orte der Anbetung sind, wie hier in der Studiokapelle zum Beispiel, wo mittlerweile Tag und Nacht angebetet werden kann. Gott sei Dank, wenn die Tür gar nicht mehr abgeschlossen werden muss. Und solche Orte entwickeln sich auch immer mehr, Gott sei Dank. Also Orte der Anbetung, wo man Tag und Nacht kommen kann und Jesus anbeten kann, in der ausgesetzten Eucharistie. Also Orte der Anbetung und wo dann aber mehr als die Anbetung auch Menschen eine gewisse Präsenz anbieten und darstellen, wo auch Menschen, die von außerhalb kommen, die dann einfach mal fragen können, was lebt ihr hier? Wie sieht eure Gemeinschaft aus? Was habt ihr vom Evangelium verstanden? Kann ich mich da einklinken? Ach, ihr macht Gebetsschule, kann ich da auch zukommen? Ihr macht eine Glaubensschule, kann ich da zukommen? Das müssen dann nicht nur Orte von Katechistenausbildung sein, wie Hochaltingen, die im Zusammenhang mit Radio Horeb jetzt Katechisten ausbilden, wo die übrigens auch die Erfahrung gemacht haben, dass der erste Versuch, den man gestartet hat, sofort mit doppelt so vielen Anmeldungen belegt war, als man gedacht hatte. Und im zweiten Jahr und im dritten Jahr dieselbe Erfahrung. Die Leute strömen von überall her und das zeigt, wie groß der Glaubenshunger ist oder der Lackkurs. Der Laienapostolatskurs in Heiligenkreuz in Österreich bei den Zisterziensern. Seit Jahren läuft dieses Angebot und die haben nie Probleme, diese Kurse vollzukriegen. Da gehen Menschen hin, die hinterher ein kleines Zertifikat bekommen, das aber jetzt nicht berechtigt oder den Bischof verpflichten würde, so eine Person jetzt einzustellen in die Gemeindeseelsorge, in die Gemeindearbeit. Aber den Menschen, die teilgenommen haben, gibt es selber das gute Gefühl, Ich habe was für meinen Glauben getan. Ich habe mich ausgerüstet und wenn ich jetzt bezüglich bestimmter Glaubensinhalte gefragt werde, Mensch, damit kenne ich mich aus. Ich kenne noch lange nicht alles, aber ich habe ein bisschen was getan und das macht mir selber ein sicheres Gefühl. Ich brauche mich nicht mehr in der dritten Reihe verstecken, wenn es um Glaubensfragen geht. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Menschen deswegen zu Glaubensabenden nicht kommen, weil sie Angst vor ihrem eigenen Nichtwissen haben. Mein Gott, wenn der Pastor mal eine Frage stellt, ach du lieber Gott, dann habe ich keine Ahnung. Nee, dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Was, da kommen nur 5 Leute? Oh Gott, da kann ich mir ja gar nicht verstecken. Wenn da 50 kommen, gut, kann ich in die dritte Reihe gehen. Da kann ich damit rechnen, dass ich nicht angesprochen werde. Wenn ich doch angesprochen werde, kann ich mich umdrehen und so tun, als wenn die Frau hinter mir gemeint ist. Also Fantasie und Tatkraft entwickeln. Also wie gesagt, diese Sehnsucht nach Glaubensorten, Oasen, Gemeinschaftshäuser, spirituelle Schwerpunkte, wo auch etwas gelebt wird, was Wärme vermittelt, was das Gefühl vermittelt, ja, wenn du 3-4 Mal gekommen bist, dann darfst du dich schon dazugehörig fühlen. Und es fällt schon auf, wenn du dann auf einmal nicht kommst. Nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne von Wertschätzung und Wohlwollen. Orte, wo man den Eindruck hat, wenn ich da komme, ich komme nach Hause. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie sonntags in Ihre Heimatkirche gehen, dass Sie so dieses Gefühl, zu Hause? Haben Sie den Eindruck, dass da jemand nach Ihrem Schicksal fragt oder nach Ihrem Wohlbefinden fragt? Haben Sie den Eindruck, dass das überhaupt jemanden interessiert? Haben Sie den Eindruck, dass Sie da in Ihrem Glauben wirklich genährt werden? So, also an der Defiziterfahrung in unseren Flächengemeinden, an der Defiziterfahrung können wir doch einen Wunschkatalog entwickeln, wo wir sagen, Mensch, das und das und das würde doch zu einem gesunden Gemeindeleben dazugehören. Und da erinnere ich nochmal an den Fra Cosimo, der uns in Italien, also dieser Initiativgruppe von 7 Personen, die wir diese Gebetstage an den ersten Samstagen im Monat organisieren, mit dieser Initiativgruppe sind wir zu ihm gefahren mit der hauptsächlichen Frage, was müssen wir tun oder ist das im Sinne des Himmels, wenn wir diese Gebetstage organisieren, dass da ein Ja kommt, war mir sowieso klar. Nur, was ist Ihr Eindruck als geistlich lebender Mensch oder was ist der Eindruck, wenn Sie beten, was müssen wir mehr tun? Und dann kam ganz klar die Antwort, das erste war immer in Gehorsam zur Kirche, also niemals aufmüpfig, niemals mit dem Geist der Rebellion oder mit dem Vorwurf, nein, mach niemandem einen Vorwurf, fang an. Aber tu es in Übereinstimmung mit der Kirche und tu es mit der ganzen Kraft deiner Liebe. Niemand darf kommen, der ohne Begrüßung reinkommt. Und niemand darf nach Hause gehen mit dem Gefühl, ach, ob ich da war oder nicht, das hat heute mal wieder gar keinen interessiert. Also dieses Wahrnehmen derer, die da kommen, das kurze Ansprechen, also um es klarer auszudrücken, es muss eigens Leute geben und wenn das 3-4 sind, die müssen nicht das Schild Ordner am Oberarm hängen haben, sondern die müssen wie zufällig da rumlaufen und nichts anderes zu tun haben, als die Leute zu begrüßen, die da kommen. Jetzt können Sie sagen, das ist ja Strategie, das ist ein Trick. Nein, das ist es nicht. Das ist ein Ausdruck dafür, dass wir es nicht dem Zufall überlassen wollen, ob Leute wirklich begrüßt werden und herzlich willkommen geheißen werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt der Gemeindeversammlungen. Im Sinne Jesu Christi. Niemand darf kommen, um den man nicht irgendwie auch weiß. Ach, Sie waren doch letztes Mal mit Ihrem Ehemann da. Konnte der heute nicht? Ach nee, der hat eine Operation nächste Woche. Oh, dann beten wir aber heute ganz besonders für die Operation Ihres Mannes. Wann ist der Termin? Donnerstagvormittag? Okay, dann werden wir alle einen roten Punkt auf unsere Uhr kleben. Nächsten Donnerstag um 12 Uhr wird gebetet. So, nehmen Sie Ihrem Mann diese Botschaft mit nach Hause. Oder so, verstehen Sie, beim Glas Tee oder vielleicht auch einfach so beim, wie zufällig hereinkommen, steht dann da jemand und spricht die Person an. Herzlich willkommen. Ach schön, oh, du bist ja schon zum 7. Mal da, prima. Ja, und wie geht's denn jetzt mittlerweile mit der und der Geschichte? Ach, du hast letztes Mal das und das erzählt, wie ist es damit? Wissen Sie, so ein kurzes Willkommen, ein kurzes Anknüpfen an dem, was man von der vergangenen Versammlung noch weiß. So, und wenn du nichts weißt, nee, ich bin zum ersten Mal da, ach, wie schön, herzlich willkommen. Suchen Sie einen Platz und da sind vielleicht Leute, wo Sie sich noch dazusetzen können. Gucken Sie mal. Also einfach, dass die Leute auf jeden Fall spüren, wie die Frau zum Beispiel an der Rezeption da beim Fra Cosimo, als wir ankamen, man muss sich dann erstmal registrieren, weil die wissen wollen, von woher kommen die Gruppen, die da zum Scoglio kommen, zu diesem Ort der Marienerscheinungen und wo der Fra Cosimo also seine Predigten hält und seine Begegnung mit den Menschen hat. Die Frau kam hinterher extra nochmal aus ihrem kleinen Kabäuschen raus, hat gesehen, dass wir wegfahren wollten. Da kam sie extra nochmal hinterhergelaufen. Ich wollte euch nicht ohne Verabschiedung wegfahren lassen. Schön, dass ihr da wart. Ihr kommt aus Deutschland, kommt nächstes Mal wieder und bringt einen ganzen Bus voll Leute mit. So, ne? Und die Leute in unserem Minivan waren total begeistert. Die haben gesagt, mein Gott, so etwas hat man ja noch nie erlebt. Da kommen die eigens hinter einem hergelaufen. Ihr sollt nicht ohne Verabschiedung hier wegfahren. Schön, dass ihr da wart. Beten wir füreinander. So, ne? Oder der Kaffee, der gezapft wird, was ich ja auch schon erzählt habe. Da steht da plötzlich ein Rechtsanwalt und zapft ehrenamtlich den Kaffee, den du dafür 1 Euro bezahlst. Aber in Wirklichkeit ist der Kaffee bloß ein Vorwand, dass man ins Gespräch kommt. Ja, und so, da hab ich gespürt, Mensch, das ist es. Das ist es. So muss Gemeinde sein. Und wenn Flächengemeinde so nicht sein kann, müssen wir Orte innerhalb der Gemeinden schaffen, die wie Oasen sind. Lebensgemeinschaften, in denen man so miteinander umgeht, wo man so miteinander auch Wertschätzung lebt, ohne anderen einen Vorwurf zu machen, warum die das nicht machen, sondern tu das, Kind Gottes, was du erkannt hast. So, und jetzt nochmal abschließend der Blick auf das, was Jesus denn gesagt hat. Ich habe das in verschiedenen Exerzitien ausführlicher gesagt, deswegen will ich da nicht ständig drauf rumreiten. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, was hatte er da gegründet? Was war sichtbar? Nichts. Hat er von Kirche gesprochen? Im Matthäusevangelium einmal, als er Petrus beauftragt, du bist der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ja, haben wir dadurch eine Bauanleitung über Kirche? Haben wir dadurch einen Eindruck, wie Kirche auszusehen hat? Nein. Das Wort Gemeinde kommt auch im Matthäus-Evangelium vor, ein einziges Mal in den Evangelien. Also Jesus spricht so gut wie nicht von Kirche, er spricht nicht von Gemeinde, aber was spricht er aus? 35 Mal im Matthäus-Evangelium das Wort Reich Gottes. Wissen Sie, wie oft das Wort Reich Gottes im Alten Testament vorkommt? 7 Mal. 7 Mal im ganzen Alten Testament. Und allein im Matthäus-Evangelium kommt es 5 Mal so oft vor wie im ganzen Alten Testament. Also wenn es einen neuen Begriff gibt, den Jesus einführt, dann ist es das vom Reich Gottes. So, und haben wir denn, wenn er vom Reich Gottes spricht, eine Idee, eine Bauanleitung? Auch nicht. Da spricht er vom Samenkorn. Da spricht er von den 10 Jungfrauen, die wachsam sein sollen, die Energie des Glaubens wachsam halten sollen. Da sagt er, Reich Gottes ist nicht hier oder da. Also rennt nicht von links nach rechts, rennt nicht herum und sucht es nicht an einem Ort, sondern es muss in dir beginnen, wie ein Senfkorn. Mini, klein, fängt es an in der Seele jedes Menschen. Also Jesus gibt keine detaillierten Angaben, wie Reich Gottes aussieht und wann es ist und woran man das erkennt. Sondern es ist eine geistige Wirklichkeit, ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Man kann es ergänzen mit Wertschätzung, mit warmem Willkommen, mit gemeinschaftliches Leben, Freude und Leid miteinander zu tragen. Und so werden Lebensräume entstehen, in denen Reich Gottes Gestalt annimmt und konkret wird. Und jede Gemeinschaft setzt es wieder so um, wie sie es dann für sich auch verstanden hat. Jesus spricht also vom Reich Gottes und für die Jünger wird es dadurch deutlich, dass sie mit ihrem Herrn und Meister Jesus durch die Lande ziehen und sie setzen sich zwischendurch in den Wüstensand oder unter einen Baum ins Gras und Jesus spricht zu ihnen und sie hängen ihm an den Lippen und spüren die Gemeinschaft und die Einheit mit ihm, den Segen, der von ihm ausgeht und es ist für sie der Himmel auf Erden. Und diesen Himmel auf Erden zu vermitteln, weil Jesus in unserer Mitte ist, das ist Gemeinde. Es geht nicht darum, Flächengemeinde den Vorwurf zu machen, dass sie das eben nicht verkörpern, weil es ja fast nie um Jesus geht. Sondern es geht darum, eben in bestehende Strukturen in einen Orte zu pflanzen, wo es genau darum geht. Wenn andere zusammenkommen und sagen, guck, da sind sie wieder, die Verrückten oder die Sektenleute, dann lächelt ihr nett und segnet sie und haltet sie im Gebet Gott hin und ladet sie trotzdem ein. Komm doch mal dazu, schau dir das doch mal an und dann sag, ob wir verrückt sind. Wenn wir für dich und deine bevorstehende Operation gebetet haben, dann sag uns mal, ob wir dann noch verrückt sind. wenn du dich unter Tränen irgendjemandem anvertrauen konntest, weil dir endlich mal jemand zuhört, dann sag uns, ob wir noch verrückt sind und zeig uns, wo du das da draußen findest, liebes Kind Gottes. Wir müssen das Unterscheidende betonen, wir müssen das Unterscheidende hervorkehren und rausputzen. Das, was Jesus seine Apostel gelehrt hat, da lass mal riesige Tempel entstehen und Lateranbasiliken und was weiß ich alles, füll es mit Leben. Füll es mit Leben und das Leben, das du als Sehnsucht in dir hast, was du als Defizit in der Flächengemeinde erlebst, lass das doch die Triebfeder sein und mach dir mal einen Plan und mach mal Gedanken, wie müsste denn dementsprechend Gemeinde aussehen, wenn sie dem Willen Jesu entspricht. Wie gesagt, er hat uns keine Bauanleitung gegeben, somit haben wir keine exakten Vorgaben. Damit dürfen wir aber auch das Bestehende durchaus relativieren und von seinem Geist her versuchen, wie kriegen wir das hin? Einen Raum zu schaffen, in dem Jesus spürbar wird, in der Einfachheit, in der Schönheit, in der Wertschätzung, in der Stille, in der gemeinsamen Hinwendung zu ihm, in der Tiefe des Gebetes. Und auf einmal schenkt er dir ein Wort der Erkenntnis. Auf einmal spürst du, ach guck mal, die Nachbarin neben mir, die hat noch gar nichts gesagt. Und du willst jetzt nicht einfach fragen, warum sagst du denn nichts, sondern ich versuche einfach mal im Gebet zu spüren, was denn da ist. Und auf einmal kriegst du einen Eindruck. Und du sagst, ach einmal, du hast doch beim letzten Mal das und das erzählt, es hat noch nicht besser geworden. Ach Gott sei Dank, dass du danach fragst, es ist so und so. Komm, wir gehen mal eben nach nebenan. Ja, bingo, sagst du und zwinkerst Gott die Augen zu und sagst, danke, dass du mir das zu erkennen gegeben hast. Offensichtlich habe ich die richtige Taste gefunden und jetzt kann die sich endlich mal aussprechen. So geht Gemeinde. Einer trage des anderen Last und Jesus in der Mitte. Das ist völlig unspektakulär, aber wirksam. In der Einfachheit lebbar. Je einfacher, desto besser ist es lebbar. Das muss nicht übertrieben sein mit Ausstattung, mit Bewirtung, mit allem Möglichen. Jesus wählt sich für das Hauptmahl, für das Hauptsakrament, Brot und Wein. Ja, liebe Leute, das kriegen wir hin. Wenn Jesus die Einfachheit fokussiert und genau in diese Einfachheit hinein die mystische Erfahrung seiner Gegenwart legt, dann dürfen wir dieses Prinzip der Einfachheit durchaus übernehmen. Aber es muss sauber sein. Es muss schön sein. Es muss einladend und wertschätzend sein. Denken Sie selber weiter. Die Zeit für diesen Vortrag ist um. Aber wir brauchen einfach diese Erfahrung, Lebensräume zu schaffen, in denen die Liebe Gottes lebendig ist und wo das Reich Gottes spürbar wird. Wo die Leute Hunger bekommen nach mehr, wo sie nach Hause gehen und sagen, boah, da muss ich wieder hin. Das ist der Ort, wo ich zu Hause bin. Da komme ich vor, da will ich sein. Wenn wir das dann eben nicht nur als Gemeindeversammlung am Sonntag sehen, sondern wenn das beispielsweise ein Ort ist einer gewissen Präsenz, wo ständig angebetet wird, wo die Flamme des Glaubens ständig brennt. Die Flamme der klugen Jungfrauen. Liebe Leute, lasst die Glaubensenergie nicht erlöschen. Und daran müssen wir selber arbeiten. Das können wir uns nicht ausleihen beim Nachbarn rechts und links. Das können wir auch nicht ausleihen an andere, sondern da muss jeder selber sorgen. Beten wir also um diese Flamme des Glaubens, dass sie niemals untergehen möge, in unseren Herzen nicht und auch in unseren Gemeinschaften, die wir bilden. Orte, wo auch Schulung und die Weiterbildung und die Formation des Glaubens geschieht. Amen.
Komm, folge Jesu. Ja, das war der 6. Vortrag mit Pfarrer Peter Meyer aus der Kirche St. Anton zu Balderschwang im Rahmen der Radioexerzitien. Darum haltet euch bereit in der Thematik. Diese Exerzitien, die ganzen Vorträge, können Sie bestellen in einer CD-Box unter der 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120. Das Ganze natürlich auch über das Internet zu bestellen oder auch herunterzuladen. Schauen Sie vielleicht auch nochmal bei unserer Facebook-Seite vorbei oder auch auf unserer Internetseite. Dort können Sie Bilder ersehen von den Exerzitien sowie die Predigten. Heute Nachmittag geht es weiter um 14 Uhr mit einem weiteren Vortrag, bevor wir heute Abend in die Aussendung des Heiligen Geistes ins Gebet einmünden wollen, vor dem Rosenkranz und nach dem Rosenkranz im Gebet, im Gesang, also eine besondere Gebetsstunde. Seien Sie herzlich eingeladen, mein Name ist Peter Kiesel und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben bei diesen Radioexerzitien und uns begleiten.